NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt sie Julia Borutta. Guten Abend. Deutschland steigt aus. In Berlin haben Regierung und Opposition heute das Ende der Atomenergie in Deutschland beschlossen. Zu diesem denkwürdigen Schritt auch unser Kommentar. Deutsche Privatbanken werden sich am Rettungspaket für Griechenland beteiligen. Außerdem Zitterpartie in Düsseldorf. Der Antrag zur Rettung der maroden WestLB wird nur mit Ach und Krach gebilligt. Und der Schluss dieser Sendung steht heute im Zeichen des Frauensports. Sabine Lisicki hat den Einzug ins Wimbledon-Finale verpasst. Und die deutschen Fußballerinnen treffen heute Abend auf das Team aus Nigeria. Zunächst aber nach Berlin. Mit Stimmen von SPD und Grünen hat der Bundestag heute das Atomausstiegsgesetz der schwarz-gelben Bundesregierung beschlossen. Ein historischer Tag, da waren sich alle einig. Aber wessen Verdienst dieser denkwürdige Tag sei, darüber gingen die Meinungen naturgemäß auseinander. Grüne und SPD beanspruchten die Wende für sich. FDP und Union feierten sich selbst als die besseren Aussteiger. Volker Schaffranke über eine hitzige Debatte.
Es dauert keine 3 Minuten. Da muss während der Rede von Umweltminister Norbert Röttgen Bundestagspräsident Norbert Lammert einschreiten.
Wir haben uns gerade darauf verständigt, 2,5 Stunden zu debattieren. Da besteht reichlich Gelegenheit, das, was jetzt in Zwischenrufen völlig unverständlich überkommt, in einer die deutsche Öffentlichkeit nachvollziehbaren Weise vorzutragen. Im Augenblick hat der Umweltminister das Wort.
Und der Umweltminister Norbert Röttgen rührt mächtig die Werbetrommel für den Ausstieg aus der Atomkraft und für den Einstieg in eine Energiewende, die natürlich von Schwarz-Gelb eingeleitet wird.
Das ist ein Lernprozess, wo wir immer anpassen müssen. Ja, ist es klar. Es ist klar. Manche mögen die Selbsteinschätzung haben, dass sie nicht mehr lernen müssen und schon immer alles wissen.
Diese Steilvorlage nimmt SPD-Parteichef Sigmar Gabriel gerne auf. Es wird von den Sozialdemokraten ein Ja zum Ausstieg geben, aber nicht um jeden Preis und schon gar nicht ohne Widerspruch.
30 Jahre Häme, 30 Jahre Verleumdung, 30 Jahre Beleidigung und Diffamierung, das haben wir von Ihnen erfahren. Und heute stimmen Sie endlich dem rot-grünen Ausstieg zu. Das ist ein großer Tag der Genugtuung, die wir heute erleben.
Auch die Grünen sagen Ja zum Ausstieg, so hat es ein Parteitag beschlossen. Viele Umweltverbände sind empört und so muss wohl Renate Künast zunächst einmal Danke sagen.
Dank an all die vielen Menschen, die weit über 30 Jahre in diesem Land den Mut hatten zu kämpfen, die auch nicht aufgehört haben zu kämpfen, als einige von ihnen kriminalisiert wurden. Herzlichen Dank an all diese, weil sie haben sich um die Zukunft Deutschlands verdient gemacht.
Der Ausstieg ginge viel schneller, meinen die Linken und sagen Nein. Fraktionschef Gregor Gysi.
Sie haben heute gesagt, dass der Ausstieg aus der Atomenergie eine Revolution ist. Im Dezember 2010 haben Sie uns erklärt, dass die Verlängerung der Atomenergie eine Revolution ist. Ich finde, Sie sollten innerhalb der Union mal klären, was eigentlich eine Revolution und was eine Konterrevolution ist.
Das Ja von SPD und Grüne hat ein langes Aber. Der Ausbau von erneuerbaren Energien? Kein Konzept bei Schwarz-Gelb, sagt die SPD. Neubau von Kohlekraftwerken? Die Grünen sind dagegen. Die Antwort von Wirtschaftsminister Philipp Rösler kommt prompt.
Bisher sind sie immer nur dabei zu demonstrieren, wenn es darum geht, neue Kraftwerke zu bauen. Zur Ehrlichkeit gehört dazu, wer den Ausstieg will, der braucht den Einstieg in erneuerbare Energien, aber auch den Ausbau von konventionellen Kraftwerken.
Lange Debatte, viele Diskussionen. Gut 100 Tage nach der Katastrophe von Fukushima beschließt der Bundestag das Ende der Atomkraft in Deutschland.
Ohne Atomkraftwerke leben die Deutschen sicherer. Zu diesem Ergebnis scheinen nun nach langen Debatten die Parteien aller Couleur gekommen zu sein. Wer sich diesen Konsens auf die Fahnen schreiben kann, ist am heutigen Tag nicht mehr wichtig, meint Gerd Debenbrock in unserem Kommentar.
Deutschland einig Ausstiegsland. Nur 2 Etappen noch, dann ist der Atomausstieg zumindest gesetzestechnisch perfekt. Der Bundesrat wird Ende nächster Woche zustimmen, der Bundespräsident danach das Gesetzespaket unterschreiben, dann kann es in Kraft treten. Probleme sind keine zu erwarten. Das ist der große Unterschied im Vergleich zum rot-grünen Atomausstieg vor rund 10 Jahren. Es gibt im Deutschen Bundestag keine politische Partei mehr, die sich gegen das Ende der Atomenergienutzung ausspricht. Abschalten wollen alle. Für den übergreifenden gesellschaftlichen Konsens bedurfte es der bitteren Erfahrungen und Lehren aus der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Der Atomausstieg des Jahres 2011 hat anders als der von Rot-Grün für jeden Reaktor ein festes Enddatum festgeschrieben, eine Verlängerung durch nicht verbrauchte Stromkontingente über 2022 hinaus ist diesmal nicht möglich. Das haben auch die Grünen anerkannt. Richtig ist, der Kurswechsel von Union und FDP ist auch ein Erfolg von SPD, Grünen und der Anti-Kernkraft-Bewegung. Doch bei aller verständlichen Genugtuung, die Frage, wer hat's erfunden, ist etwas für die Geschichtsbücher, ist rückwärts gerichtet. Die Herausforderung ist die Zukunft, denn die eigentliche Gestaltung der Energiewende ist eine gewaltige Aufgabe. Auch sie wird nur im breiten Konsens gelingen. Dann ist auch keine neuerliche Kehrtwende zu befürchten. Absicht alleine baut noch keine neuen Netze, keine neuen Solar- oder Windkraftanlagen. Die aber müssen zur Verfügung stehen, wenn die Kernkraft abgeschaltet wird. Zwar kann in einer Demokratie jedes Gesetz revidiert werden, aber eine Partei, die aus dem Ausstieg wieder aussteigen wollte, bräuchte nach jetzigem Erkenntnisstand zu einer Wahl gar nicht erst antreten. Umso sinnvoller ist eine ständige Überprüfung der Fortschritte beim Umbau der Energieversorgung, denn dieser Umbau darf nicht schiefgehen.
Deutschland einig Ausstiegsland. Der Deutsche Bundestag hat den Atomausstieg beschlossen. Soweit der Kommentar von Gerd Diepenbrock auf WDR 5 und NDR Info. Das Sparpaket ist beschlossen. Griechenland hat Zeit gewonnen und nach den Gewaltausbrüchen gestern herrscht heute Ruhe in Athen. Angespannte Ruhe. Denn die Folgen der gestrigen Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten wiegen schwer. Rund 150 Verletzte, darunter 49 Polizisten. Wer steckte dahinter? Wie konnte es zu dieser Eskalation kommen? Diese Fragen stellen sich Politiker und Bürger. Anna Kuxido berichtet aus Athen.
Der Verkehr rund um den Syntagma-Platz läuft wieder. Die Geschäfte haben geöffnet, die Menschen gehen ihrer Arbeit nach. Doch die Spuren der Gewalt und der Krawalle sind überall sichtbar. Kaputte Bushaltestellen, ausgebrannte Mülleimer, Vitrinen, die repariert werden. Und das Tränengas hängt immer noch in der Luft, zieht sich durch Nase und Mund, brennt in den Augen. Es ist eben doch noch nicht alles normal und wird es wohl auch nicht. Die Gewalt war zu erwarten. Die Menschen sind empört. Es wird immer enger für uns alle. Nirgendwo ein Ausweg sichtbar. Die Frage ist, was nun kommt. Die Zukunft ist ungewiss. Es ist unser gutes Recht zu protestieren, sagt ein anderer Mann. Die Sparmaßnahmen sind wirklich ungerecht. Aber die Gewalt, die kann er nicht gutheißen. Wie konnten ein paar Vermummte so ein Chaos anrichten, fragt er sich. Wenn es um andere Schuldige geht, wie bei einem Mord, dann kann sie die Polizei innerhalb von 1-2 Monaten finden. Hier gibt es eine Gruppe von 100 bis 200 Menschen, die bekannt sind und die unkontrolliert handeln. Und die Polizei kann sie nicht fassen, obwohl sie sie sieht. Ich glaube, das ist entweder Gleichgültigkeit oder es steckt System dahinter. Er ist nicht der Einzige, der solche Zweifel hegt. Mittlerweile kursiert ein Video, das zwei Männer, vermummt und mit Schlaghammer zeigt, die von Polizisten auf die Seite des Parlaments geleitet werden. Nun wird die Frage diskutiert, ob es sich um Provokateure handelte. Nach bisherigem Kenntnisstand sei das nicht der Fall, so der Minister für Bürgerschutz Christos Papoutsis. Aber er ordnete eine Untersuchung an und versprach vor dem Parlament: Wir wollen herausfinden, was genau passiert ist, wie es sich entwickelt hat. Und es ist völlig sicher, dass nichts verheimlicht wird, weder das Ergebnis der Justiz noch das der Untersuchung der Polizei. Ob das die Bürger beruhigt, ist die Frage. Denn mit dem neuen Sparpaket wird ihnen noch mehr abverlangt. Die Steuern zum Beispiel für Heizöl werden erhöht. Jeder, der mehr als 1.000 Euro im Monat verdient, muss in den nächsten 4 Jahren einen Solidaritätsbeitrag von mindestens 1% des Nettoeinkommens leisten. Das alles zusätzlich zu den Einsparungen des vergangenen Jahres.
Heute hat das griechische Parlament dann auch die Details des gestern angenommenen Sparpakets gebilligt. Das Land hat die Staatspleite also bis auf Weiteres abgewendet. Wie aber will Europa das Rettungspaket auf Dauer finanzieren? Nicht ohne eine Beteiligung der privaten Gläubiger, haben gerade deutsche Politiker immer wieder gefordert. Heute nun hat sich Finanzminister Wolfgang Schäuble mit Vertretern der größten deutschen Privatbanken geeinigt. Dietmar Riemer weiß, worauf.
Deutsche Banken und Versicherungen werden sich zunächst mit 3,2 Milliarden Euro an der Griechenlandhilfe beteiligen, teilte Finanzminister Schäuble nach einem Gespräch mit dem Chef der Deutschen Bank Ackermann in Berlin mit. Ackermann kündigte an, dass noch an Details gearbeitet werde, aber
wir haben von Anfang an gesagt, dass wir uns hier auch in der Verantwortung sehen, haben in den letzten Tagen und Wochen intensiv auch auf europäischer Ebene mit anderen Bankenverbänden zusammengearbeitet, eine Lösung zu erarbeiten, die, glaube ich, allen Anforderungen gerecht wird, freiwillig ist, aber doch auch substanziell ist.
Die deutschen Privatbanken sind nach Angaben Schäubles mit insgesamt rund 10 Milliarden Euro in Griechenland engagiert. Der größte Teil dieser Kredite ist aber langfristig und wird erst nach 2020 fällig. Die jetzt erzielte Grundsatzeinigung betrifft nur die bis 2014 fälligen Kredite in Höhe von insgesamt 3,2 Milliarden Euro.
Es war für uns auch immer klar, dass ein zusätzliches neues Programm, dass es dafür eine freiwillige Beteiligung des Privatsektors geben muss. Aus Gründen der Fairness und der Gerechtigkeit, aber aus auch richtig verstandenem Eigeninteresse an der Stabilität Griechenlands und der Eurozone insgesamt.
Grundlage der Beteiligung deutscher Privatbanken an der Griechenlandhilfe ist ein französischer Vorschlag, der Folgendes vorsieht: Verlängerung des Fälligkeitstermins eines Teils der griechischen Schulden um 30 Jahre zu einem Zinssatz von 5,5% sowie ein möglicher Zuschlag darauf, der jedoch von der Höhe des zukünftigen griechischen Wirtschaftswachstums abhängig gemacht werden soll. Probleme bestehen aber nach wie vor bei der Frage, wie die Ratingagenturen das Vorgehen bewerten werden.
Wir sind eigentlich zuversichtlich, dass wir hier eine befriedigende Lösung für das Ganze finden. Es ist, wie ich schon mehrmals auch angesprochen habe, hochkomplex, weil es ja auch Auswirkungen hat auf die Rechnungslegung von Banken und natürlich alles getan werden muss, dass wir eine Lösung finden, die auch am Schluss zur Stabilisierung der Finanzmärkte beiträgt. Aber da sind alle in der Pflicht und ich kann nur sagen, dass wir da auf gutem Wege sind.
Mit rund 3 Milliarden Euro wollen sich die größten deutschen Banken am neuen Rettungspaket für Griechenland beteiligen. Aus Berlin berichtete Dietmar Riemer. Und die Zeit, es ist 18.42 Uhr. Was heute im Landtag los war, ist einigermaßen verwirrend. Am Mittag meldeten die Agenturen aufgeregt, WestLB-Antrag gescheitert. Im nordrhein-westfälischen Landtag habe es bei der Abstimmung keine Mehrheit für den Rettungsplan der maroden Landesbank gegeben. FDP und CDU, aber auch die Linke, hatten gegen das Konzept gestimmt. Ein Desaster für die rot-grüne Landesregierung und ein fatales Zeichen nach Brüssel, wo man bis heute um Mitternacht den Plan vorlegen muss. Heute Abend allerdings gibt es plötzlich doch eine Einigung. Klaus Schäfer in Düsseldorf, erklären Sie uns, was da heute schiefgegangen ist.
Ja, schiefgegangen ist eine ganze Menge. Zunächst einmal ist schiefgegangen, dass es zwischen SPD und Grünen und der CDU, der Oppositionspartei der größten, die eigentlich hatte mitstimmen wollen, was dieses Rettungskonzept für die WestLB angeht, dass es da keine Einigung darüber gab, über die Frage, wird diese 1 Milliarde, die dieses Sanierungskonzept das Land zusätzlich kosten wird, wird die quasi gegengerechnet durch Sparversprechungen der Landesregierung in der Zukunft? Das hatte die CDU gefordert. Und die Landesregierung hatte sich geweigert, das so dezidiert in den Antrag reinzuschreiben. Und dann gab es eben noch zusätzlich den Ärger darüber, dass die Landesregierung eine Absprache mit der CDU gebrochen hatte. Man hatte sich nämlich darauf geeinigt, es fehlten 2 Abgeordnete der CDU wegen Krankheit bei der Abstimmung, dass die SPD dann auch, wie man das üblicherweise in Parlamenten macht, 2 Abgeordnete ihrerseits nicht an der Abstimmung teilnehmen lässt. Und da hat die SPD, weil sie befürchtete, plötzlich diese Abstimmung verlieren zu können, diese Absprache gebrochen und das hat die CDU so auf die Palme gebracht, dass sie letztendlich heute Mittag zumindest das ganze Paket hat scheitern lassen.
Und wie ist es dann jetzt doch zu der Einigung gekommen?
Danach hat es natürlich stundenlange Debatten gegeben. Emissäre sind zwischen den Fraktionen hin und her gekommen. Und es hat auch Druck aus Berlin gegeben, muss man sagen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, der dieses Rettungskonzept für die WestLB bis heute Mitternacht ja in Brüssel einreichen muss und der es auch gegenüber der EU-Kommission vertreten muss und der auch maßgeblich daran mitgewirkt hat, der hat gesagt, lieber Landtag in Düsseldorf, jetzt reiß dich aber mal am Riemen und verabschiede dieses Konzept. Konzept dann doch noch und gibt deine Zustimmung. Und dieser Druck von Schäuble, das muss man sich, kann man sich leicht ausrechnen, der ist natürlich im Wesentlichen an seine eigenen Parteifreunde von der CDU gegangen.
Aber das heißt, inhaltlich wurde jetzt gar nichts geändert an dem Antrag?
Nein, inhaltlich ist der Antrag fast identisch zu dem, der heute Mittag noch abgelehnt wurde. Das einzig Neue darin ist, dass man jetzt reingeschrieben hat, dass die Debatte heute gezeigt hat, dass es bei den Fraktionen unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, wie man jetzt weiter vorgeht. Und dass es diese unterschiedlichen Auffassungen gibt, ja, das haben wir in den letzten Stunden tatsächlich erfahren können.
Was bedeutet denn dieser ganze Vorgang jetzt für die erhoffte Zustimmung der Wettbewerbshüter in Brüssel?
Gut, zunächst einmal bekommen die ihr Konzept in Brüssel und sie werden das jetzt prüfen, so wie sie es ohnehin getan hätten. Aber es ist natürlich schon ein Zeichen nach Brüssel. Ursprünglich wollte man ein starkes Zeichen nach Brüssel geben, dass man sich einig ist, was dieses Konzept angeht. Dieses ganze Hickhack wird man in Brüssel schon bemerkt haben. Ich denke aber, man wird sich bei der Entscheidung darüber, ob man das Konzept jetzt tatsächlich gut heißt, nicht beeinflussen lassen durch dieses Theater hier in Düsseldorf.
Die WestLB-Rettung wird kurz vor Ablauf des Abgabedatums in Brüssel noch einmal abgestimmt und zugestimmt. Vielen Dank, Klaus Schäffer in Düsseldorf. Und wir bleiben beim Thema Finanzen. Das steht auch in Großbritannien auf der Tagesordnung. Die Regierung Cameron will angesichts klammer Kassen eine Rentenreform auf den Weg bringen und unter anderem das Renteneintrittsalter erhöhen. Hunderttausende Lehrer und Angestellte des öffentlichen Dienstes haben auf diese Pläne heute mit Streik reagiert. Nach den vielen harten Sparmaßnahmen der letzten Monate bringt die Rentenreform für sie das Fass zum Überlaufen. Barbara Wesel berichtet aus London.
Tausende von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, vor allem Lehrer, haben sich in der Londoner Innenstadt versammelt, um gegen die Kürzungspläne der englischen Regierung zu protestieren. Im ganzen Land soll eine 750.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst im Ausstand sein. Die Regierung Cameron muss den Staatshaushalt sanieren und kürzt, wo sie kann. Jetzt auch bei den Renten, zum Beispiel der Lehrer. Die Pensionen der Staatsdiener seien nicht mehr bezahlbar. Alle müssten länger arbeiten, mehr einzahlen und bekommen am Ende weniger heraus. Chris hat sich das schon ausgerechnet.
I've only been teaching for a year and it's going to work out that by the end of it I'm going to lose about £250,000.
Ich unterrichte erst seit einem Jahr. Wenn ich aufhöre, werde ich alles in allem eine 750.000 Pfund verlieren. Die Zahlen über Verluste in der öffentlichen Pensionskasse aber stimmen vorn und hinten nicht, sagt er.
And you know, it's clear that they're just robbing us of our money.
Es ist klar, dass sie uns einfach ausrauben. Der Verdacht der Lehrer ist, dass sie mit für ein Haushaltsdefizit zahlen müssen, das sie nicht verursacht haben. Der Deal im öffentlichen Dienst sei doch, dass man zwar weniger verdient, aber dafür eine sichere Rente habe. Wir profitieren nicht vom Boom. Wir sollten auch vom Absturz nicht bestraft werden. Aber jetzt müssen wir dafür mitbezahlen, klagt Chris. Und seine Kollegin Louise ist wütend, vor allem über die kurzfristige Erhöhung der Lebensarbeitszeit. Ich muss arbeiten, bis ich 67 bin und für meine Rente 100 Pfund mehr einzahlen und dann bekomme ich weniger. Ich glaube, das ist schlecht für den Beruf an sich. Es ist sowieso schon schwer, Lehrer anzuwerben. Die britische Regierung handelt hier irgendwie widersprüchlich. Einerseits laufen große Anzeigenkampagnen, um Uni-Abgänger in den Lehrerberuf zu locken. Andererseits fühlen sich die Lehrer selbst jetzt betrogen. Was übrigens auch für andere Berufe im schlechter bezahlten öffentlichen Dienst gilt, für Justizangestellte etwa, Grenzbeamte etc.
I'm 53 and to be told overnight that you're not actually retiring in 7 years, you're retiring in 13 years, was obviously quite a blow.
Ich bin 53 und jetzt zu hören, dass man nicht in 7 Jahren, sondern in 13 Jahren in Rente gehen kann, ist ein ziemlicher Schlag. Und das Argument des zuständigen Ministers, bei einer steigenden Lebenserwartung würden die Renten eben unbezahlbar, hält Lehrer Mike bei seinem Berufsstand für Unsinn. Wenn man die Lebenserwartung bei Lehrern betrachtet, die ist gar nicht gut. Es ist einer der schlechtesten Berufe, was Langlebigkeit angeht. Großbritannien schlägt sich derzeit mit ähnlichen Problemen herum, wie sie aus dem Rest Europas bekannt sind. Und die konservativ-liberale Regierungskoalition hofft, dass die öffentliche Meinung sich gegen die Streikenden wendet. Premier David Cameron testet hier, wie weit er sein Programm radikaler Einschnitte bei den öffentlichen Ausgaben durchsetzen kann, ohne dass es zu richtig heftigen Massenprotesten kommt. Politische Beobachter hier meinen, die heutigen Streiks könnten der Beginn der Kriegshandlungen zwischen Gewerkschaften und Regierung sein.
Hunderttausende Briten wehren sich gegen die geplante Rentenreform der Regierung Cameron. Aus London berichtete Barbara Wesel. Außenminister Guido Westerwelle war nach Ansicht der libyschen Aufständischen reichlich spät dran gewesen, als er Ende Mai in Benghazi ein Verbindungsbüro eröffnete. Schließlich hatten europäische Nachbarn wie etwa Frankreich schon längst ihre offizielle Unterstützung der Rebellen verkündet. Nun hat sich der deutsche Kontakt zur ostlibyschen Gegenregierung verstetigt. Am Nachmittag empfing Außenminister Westerwelle den Anführer der Aufständischen. Aus Berlin, Jochen Zierhut.
Die Journalistenfrage nach den umstrittenen französischen Waffenlieferungen an die libyschen Rebellen versucht Bundesaußenminister Guido Westerwelle mit Verweis auf die deutsche Rolle im Freiheitskampf der Libyer diplomatisch indirekt zu beantworten.
Grundsätzlich ist es so, dass wir Deutsche uns ja an dem Kampfeinsatz in Libyen nicht beteiligen und dass ich deshalb auch konkrete militärische Maßnahmen der NATO und unserer Partner auch nicht kommentieren möchte.
Intern hatte man im Auswärtigen Amt mögliche Waffenlieferungen immer als problematisch abgelehnt. Westerwelles Gast, der Vorsitzende der libyschen Übergangsregierung der Aufständischen, Mahmoud Chibril, hatte zuvor Österreich besucht und dort um Waffen im Kampf gegen das Gaddafi-Regime gebeten. Deutschland dagegen setzt auf humanitäre Hilfe, bislang 15 Millionen Euro und
wir werden in unserem politischen Druck auf Gaddafi nicht nachlassen, bis er sein Land endlich von sich und von seinem Joch befreit hat.
Offiziell bekannte Waffenlieferungen an die Rebellen kommen bislang nur aus Frankreich. UN-Vetomacht Russland will von Paris Aufklärung. Sollte es stimmen, so Außenminister Lavrov, wäre dies der gröbste Verstoß gegen die Libyen-Resolution des Weltsicherheitsrates. Bei der Abstimmung hatten sich unter anderem Russland und Deutschland enthalten. Nach seinem Treffen mit Rebellenchef Chibril versicherte Westerwelle wie schon so oft, dass Deutschland nicht neutral sei, nur weil man sich nicht militärisch im Libyen-Krieg beteilige.
Wir setzen auf politischen Druck, auf Sanktionen. Wir arbeiten daran, dass das Geld, was dem libyschen Volk zusteht und was international eingefroren worden ist, auch dem libyschen Volk zugutekommt. Hier ist mehr Druck und mehr Tempo erforderlich. Das sage ich auch selbstkritisch an die internationale Gemeinschaft.
In Berlin bedankte sich Chibril für die deutsche Unterstützung. Gemeint war offenbar auch eben diese Unterstützung darin, bei den westlichen Staaten zu erreichen, dass den Aufständischen Zugriff auf die eingefrorenen Gelder des libyschen Diktators Gaddafi gewährt werden, um die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu versorgen, wie Chibril sagt. Allein in Deutschland sollen 6,1 Milliarden Euro eingefroren sein. Westerwelle bekräftigte, dass der Übergangsrat der Aufständischen die legitime Vertretung des libyschen Volkes sei. Erst Mitte Juni war der Außenminister in der Rebellenhochburg Benghazi zu Besuch.
Für die rund 12.000 Menschen in Deutschland, die jährlich auf eine Organspende warten, gibt es Hoffnung. Mit der sogenannten Erklärungslösung wollen die Gesundheitsminister der Länder dafür sorgen, dass sich in Zukunft jeder Mensch einmal im Leben entscheiden muss, ob er im Falle seines Todes Organe spenden möchte oder nicht. Christopher Plass hat die Einzelheiten.
Wenn es nach den für Gesundheit zuständigen Ministern der Bundesländer ginge, sollte zu Beginn nächsten Jahres eine Neuregelung der Organspende in Deutschland in Kraft treten. Die bisherige Praxis, wonach man freiwillig einen Organspendeausweis ausfüllen kann, reiche nicht aus. Die Situation müsse verbessert werden, so die Gesundheitsminister übereinstimmend, weil es deutlich zu wenig Spender in Deutschland gäbe. Einstimmig haben sich die Minister in Frankfurt für eine sogenannte Erklärungslösung ausgesprochen, so erläutert der Gastgeber Hessens Sozialminister Stefan Grüttner, CDU.
In der in einem geregelten Verfahren jeder Bürger, jede Bürgerin einmal gefragt wird, ob er bereit ist, sich zu erklären, dass er als Organspender zur Verfügung steht, nicht zur Verfügung steht oder zum jetzigen Zeitpunkt keine Entscheidung treffen kann.
Mindestens einmal im Leben soll der Bürger an zentraler Stelle damit konfrontiert werden, beispielsweise bei der Abholung eines Ausweises.
So viel ethische Verantwortung tragen wir alle. Da sind wir festvoll überzeugt, dass wir diesbezüglich auch einen Beitrag zu leisten haben.
Meinte die rheinland-pfälzische Sozialministerin Malu Dreyer, SPD. Diesen Beschluss betrachten die Länderminister als Beflügelung der Debatte im Bundestag, der die Frage der Organspendereform im Zusammenhang mit der Umsetzung einer EU-Richtlinie aufgegriffen hat. Vom Tisch ist die auch diskutierte sogenannte Widerspruchslösung, wonach jeder Bürger für sich eine Organspende aktiv ausschließen müsste. Immerhin 5 Bundesländer, darunter Hessen, warben für diesen Weg, weil sie ihn für erfolgversprechender halten, um die Zahl der Spendewilligen zu erhöhen. Hessen, Bayern, Sachsen-Anhalt, das Saarland und Bremen beugten sich aber der Mehrheitsmeinung, um den Konsens möglich zu machen. Die niedersächsische Gesundheitsministerin Özkan, CDU, formulierte die Bedenken der Mehrheit gegen diese Widerspruchslösung.
Immer dann, wenn man eben vor dieser Drucksituation ist, entscheidet man sich oft dagegen. Es soll eine freiwillige Selbstentscheidung sein.
Die Gesundheitsminister zogen außerdem in Frankfurt eine erste Bilanz der Ehekrise. Es solle bis Ende des Jahres evaluiert werden, wo möglicherweise Kommunikation verbessert werden könne, sagte der hessische Ressortchef Grüttner. Außerdem sprachen sich die Länder dafür aus, dass besonders belastete Kliniken mit vielen Ehefällen Anspruch auf Sondervergütungen haben sollten. Zunächst solle bis Jahresende beobachtet werden, ob Krankenhäuser und Kassen dieses Problem bilateral regeln könnten, so Grüttner.
Wir haben momentan ein Signal und das haben wir dann auch zum Anlass genommen, nicht jetzt schon für eine gesetzliche Regelung zu werben. Ein Signal der hamburgischen Krankenkassen, die sich ausdrücklich bereit erklärt haben, auf dem Verhandlungswege mit den Kliniken in Hamburg zu einer entsprechenden Kostenausgleich außerhalb des Budgets zu kommen.
Falls es Streit gäbe, müsse der Gesetzgeber einschreiten.
Und nun, wie angekündigt, zum Sport. In England wurde Sabine Lisicki wegen ihres gewaltigen Aufschlags bereits Doris Becker genannt, womit die Briten auf ihre ganz eigene Art der deutschen Überraschungshalbfinalistin in Wimbledon ihren Respekt erwiesen. Und in diesem Stil hätte die englische Presse wohl auch wieder einige augenzwinkernde Wortspiele parat gehabt, wenn Sabine Lisicki heute Abend gesiegt hätte. Allerdings, es hat nicht geklappt. Mit 4:6 und 3:6 schied Lisicki gegen die Russin Maria Sharapova aus. Thomas Perlebach berichtet.
Diese Niederlage hat Sabine Lisicki sehr, sehr weh getan. Das konnte man sehen, das kann man sehen. Die eh schon großen Augen, sie waren noch ein bisschen größer. Und mit einem dezenten Winken in Richtung ihrer Fans verlässt sie hier den Center Court und ist tief traurig. Auf der anderen Seite natürlich eine strahlende Maria Sharapova, die es sich nicht nehmen lässt, jetzt nach diesem 6:4 und 6:3 Erfolg noch das ein oder andere Autogramm zu schreiben. Schade, schade aus Sicht von Sabine Lisicki. Sie hat ein super tolles Turnier gespielt und eigentlich auch ein brillantes Halbfinale. Allerdings ihre beste Waffe, der erste Aufschlag, der kam viel zu selten, sodass sie Maria Sharapova zwar ärgern konnte, aber die Russin nicht besiegen konnte. Sie steht nun, Maria Sharapova, zum zweiten Mal in ihrer Karriere hier im Finale von Wimbledon und trifft dort am Samstag auf Petra Kvitova, eine junge Tschechin. Und wenn nicht alles täuscht, dann heißt die Wimbledon-Siegerin 2011 im Einzel Maria Sharapova. Die Wimbledon-Siegerin im Doppel, die kann allerdings auch noch Sabine Lisicki heißen.
Und wir wechseln zum Fußball. Um 8:45 heute Abend treten die deutschen Frauen gegen die nigerianische Mannschaft an. Tim Brockmeier in Frankfurt. Auf welchen Gegner müssen sich die deutschen Fußballerinnen da einstellen? Nigeria hat ja sein Auftaktspiel gegen Frankreich schon verloren.
Ja, das stimmt. Nigeria ist der aktuelle Afrikameister. Das hört sich erstmal dolle an, aber so richtig favorisiert ist das Team aus Afrika natürlich nicht. FIFA-Weltrangliste Nummer 27. Bisher 6 Spiele gegen Deutschland, 6-mal verloren. Die Torbilanz aus deutscher Sicht 21:2 Treffer. Also die Super Falcons, wie sich die Nigerianerinnen nennen, Super Falken, sind jetzt wirklich kein großer Brocken. Deutschland geht als ganz klarer Favorit in die Partie.
Auf welche Spielerinnen müssen sich denn die Deutschen besonders einstellen? Müssen sie auf eine besonders Acht geben?
Also eine, die sich wirklich hervorgetan hat im Spiel gegen Frankreich, trotz des 0:1, war Perpetua Nkwocha. Das ist die Stürmerin im Team, auch die beste Stürmerin des Teams. 40 Tore in 81 Spielen. Die hatte zwei richtig gute Chancen gegen Frankreich. Zweimal wegen Stellungsfehler in der französischen Abwehr. Also die hätte Tore machen können. Die ist sicherlich schnell, die ist gut. Aber trotzdem sollten wir da jetzt keine ganz großen Probleme mit haben.
Das heißt, die deutsche Mannschaft ist sehr motiviert und sehr fit?
Ja, ist motiviert, ist fit, geht mit großen Ambitionen in das Spiel, will noch besser auftreten als im Eröffnungsspiel. Da hatte man ja danach schon sehr viel Selbstkritik in den deutschen Reihen gehört. Man möchte noch besser kombinieren, noch besser nach vorne spielen, noch besser die Torchancen nutzen. Gab es ja einige große, große Chancen gegen Kanada, die Deutschland liegen ließ. Also sie lassen keinen Zweifel daran, die deutschen Frauen, dass das eine klare Sache wird heute in Frankfurt.
Werden die deutschen Frauen denn gegen Nigeria mit derselben Startelf auflaufen wie gegen Kanada? Sie haben es ja schon erwähnt, das 2:1 war nicht ganz so glücklich.
Ja, trotzdem hatte Silvia Knight eigentlich schon, ohne dass wir jetzt schon die exakte Aufstellung für heute Abend haben, eigentlich schon durchblicken lassen, dass es die gleichen Elf sein werden, die auch gegen Kanada angefangen haben. Sprich Nadine Angerer im Tor macht heute ihr 100. Länderspiel. Kerstin Garefrekes ist auch dabei, die hat getroffen zum 1:0 gegen Kanada. Ganz besonderes Spiel für die, weil sie in Frankfurt spielt und bei der Stadt Frankfurt arbeitet. Viele Freunde und Arbeitskollegen sind im Stadion. Auch Birgit Prinz ist dabei, die ja so ein bisschen in der Kritik steht, die Stürmerin, weil sie ein bisschen schon jetzt seit 7 Monaten nicht mehr getroffen hat, aber trotzdem eine ganz wichtige Spielerin ist, eben in der Mannschaft. Und Celia Okuyinu-Dambabi, die Schützin des 2:0 gegen Kanada, auch dabei. Wir gehen von der gleichen Startformation aus wie gegen Kanada.
Also um 8:45 ist Anpfiff, dann spielen die deutschen Fußballerinnen gegen Nigeria. Vielen Dank, Tim Brockmeier. Und sportlich endet also unser Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich bin Julia Borutta. Bleiben Sie fit.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.